Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Konrad Beikircher kommt aus Südtirol. Er lebt seit mehr als 50 Jahren im Rheinland, genauer gesagt in Bonn. Er ist ein künstlerisches Multitalent und wir freuen uns, dass er heute Vormittag da ist. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Grüß Gott, Herr Heim.
Erste kleine Einschränkung. Guten Morgen war falsch, weil wir sitzen mittags zusammen, Montagmittag um 13 Uhr, zeichnen für Dienstagvormittag auf. Das wird aber nichts dran ändern, Herr Beikircher, dass es Ihnen hoffentlich zumindest gut geht.
Aber hallo, natürlich.
Ja. Wie war denn der Auftritt am Sonntagabend im
Renitenz? Der war wunderbar, war schön. Ich habe über Kreuzfahrten geredet und erzählt und so weiter.
Ihr erster Auftritt in Zeiten von Corona oder der wievielte?
Oh, ich habe 5-mal Auto gemacht, Autokino sozusagen. Aha. Und bei uns zu Hause, da habe ich einen Innenhof, da spiele ich jetzt seit 3 Wochen unterschiedliche Programme.
Wie war die Geschichte mit dem Autokino? Hat das funktioniert?
Das hat ganz gut funktioniert. Ja. Also ja. Ich habe ohnehin gern, wenn ich die Menschen gar nicht erkenne, wenn ich da eine schwarze Wand habe. Damit war das wunderbar.
Also ich kriege überhaupt keine Reaktion, kein Beifall?
Doch, Lichthupe. Okay. Lichthupe, ja. In Mönchengladbach haben sie auch gehupt. Ne? Das war dann habe ich ein bisschen unangenehm empfunden. Ne? Und in Bonn 2-mal. Da haben sie die Fenster aufgemacht und geklatscht. Das war natürlich auch schön.
Und wie ist es jetzt, wenn Sie beispielsweise das Renitenz wieder bespielen, also ein Publikum, das vor Ort ist, das vor der Bühne auch von Ihnen gesehen wird? Haben die Abstände, haben die eine Maske auf? Verhalten die sich anders?
Ja, das ist so ein bisschen komisch natürlich, ne? Weil es sieht wirklich aus wie Choreografie oder sogar eigenartig gestellt. Sieht aus wie eine Opernbühne, damit auch unten jeder jeden sieht. Ne? Aber nun ist es so. Aber es sind immerhin lebendige Menschen vor einem, das ist schon schön.
Sie sind nun in einem Alter mit Mitte 70, dass Sie, das vermute ich zumindest, jetzt nicht mehr direkt auf die Einnahmen angewiesen sind, aber oder? Sie nicht?
Sehen wir schon, wir haben ja den Katharinenhof gekauft mit Krediten. Und da geht, das sind fast 5 Hektar, direkt am Stadtrand von Godesberg. Da geht jeden Monat aber eine ganze Menge an die Kreissparkasse. Zum Glück haben die jetzt ruhig gehalten.
Hatten Sie denn Momente in diesen paar Monaten Corona, wo Sie gedacht haben, ich schaff's nicht?
Ja. Ja, natürlich. Es war ja plötzlich null. Ne? Mhm. Und ich bin kein Vorsorger, muss ich leider gestehen. Ich bin so ein Spontaner. Und Liquidität wurde dann immer, man hörte schon das Knirschen der Kiesel. Ne? Ja. Unterm Bug sozusagen. Und da hatte ich schon Momente, wo wir dachten, ja gut, dann verkaufen wir das jetzt und fertig.
Ne? Haben Sie jetzt die Kurve gekriegt?
Es sieht so aus, ja. Aber da spielt eine Rolle, ich bin ein unverbesserlicher Optimist, da kann ich gar nichts dafür. Aber ich gehe immer davon aus, ja, ne, wird schon.
Wie ist es denn bei Freunden, die jetzt auch in diesem Metier tätig sind? Haben Sie da auch Kollegen gehabt, denen es schlechter gegangen ist als
Ihnen? Ja, natürlich. Ja, klar. Ich habe ja immerhin die Möglichkeit, dass ich bei uns zu Hause spielen kann. Und da kommen 50, 60, 90 Leute, die draußen sitzen können. Mhm. Das ist schon eine ganze Menge. Jemand, der das nicht hat. Ne? Kolleginnen und Kollegen in Köln und in Bonn, die haben große Probleme. Wie die kleinen Theater auch, natürlich.
Ja. Existenzbedrohend?
Ja. Ja, absolut existenzbedrohend, ja. Und es gibt welche, die schon jetzt auf andere Jobs umgesattelt haben, damit überhaupt irgendwie ein bisschen was reinkommt. Krieg war auch so, ne? Und wir haben es auch überlebt. Ne? Oder unsere Eltern.
Ihre Eltern, beide Jahrgang 1906?
Ja,
1906. Das heißt, die haben relativ bewusst 2 Weltkriege erlebt?
Mhm. Absolut. Und sie haben sie überlebt. Und sie haben sie sicher nicht überlebt, weil sie Rosenkranz gebetet hätten oder weil sie, ich weiß nicht, wie viel Kohle gehabt hätten, sondern die haben einfach mit einem ganz normalen Zusammenstehen und Zusammenhalten und positiv denken. Ja. Das überlebt beide Kriege. Und der Erste Weltkrieg war in Südtirol ganz gemein mit Hunger. Und da denke ich mir immer, die Einschränkungen, die sind ja vergleichbar.
Ne? Was haben denn Ihre Eltern Ihnen als einem Kind, das 1945 auf die Welt gekommen ist, was haben Ihre Eltern Ihnen später von diesen 2 Kriegen erzählt?
Der Vater hat viel davon erzählt, die Mama nicht ganz so viel. Der Vater hat vom Hunger erzählt. Ab 1916 war großer Hunger, weil die Österreicher das letzte Ei ihren eigenen Leuten weggeholt haben. Er hat vom Zweiten Weltkrieg erzählt. Er hat wenig erzählt über die politischen Dinge. Er war so ein bisschen auf der deutschen Seite und das war immer noch so ein bisschen, da hat man nicht so viel darüber geredet. Ja. Aber dass man mit Selbstvertrauen und mit einer gewissen natürlichen Zuversicht weiterkommt und auch solche engen Zeiten überleben kann. Das hat er immer erzählt und das hat er mir auch weitergegeben. Aha. Und nach dem Krieg, ich meine, da haben wir schon auch, ich habe viel auf viel verzichten müssen, normal. Ne? Aber weil es alle getan haben, war es okay.
Jetzt trifft Corona hauptsächlich Menschen, die keine Kriege, Gott sei Dank, erleben mussten, keine Entbehrungen kennen und jetzt plötzlich in einer Art und Weise eingeschränkt worden sind, was sie in diesem Ausmaße nicht gekannt haben. Ihre Kinder beispielsweise, wie haben die auf Corona und die Einschränkungen reagiert?
Die mussten sich erstmal ihrer Grundeinstellung bewusst werden. Nämlich easy going, alles happy go lucky und so und jetzt plötzlich nichts mehr easy going. Die mussten erstmal lernen, dass sie tatsächlich diese Philosophie gelebt hatten. Und das haben sie gut gelernt, das muss ich schon sagen. Da haben die schon überlegt, Moment, also es geht nicht alles irgendwie so happy. Ne?
Das heißt, Sie haben auch sowas wie eine neue Nachdenklichkeit bei Ihren Kindern festgestellt?
Ja, absolut. Absolut. Und plötzlich viele Gespräche, genau über solche Themen. Und sei es am Telefon mit den Älteren oder mit dem Mittleren aus der jetzigen Ehe, der lebt in Den Haag. Eine Intensivierung ohne Gleichen, so muss ich es wirklich sagen, der Beziehung zwischen den Kindern und uns beiden Eltern.
Sie sind jemand, der, ich glaube, mit 4 Jahren Klavier gelernt hat?
Ja. Und schnell wieder aufgegeben hat, weil der nächstältere Bruder war so was von begabt. Der 3,5 Jahre älter und da spielte er schon die Mozart-Sonaten und den ersten Beethoven und ich war noch mit die. Da hast du keine Lust mehr weiterzumachen.
Dann kam die Geige.
Ja, dann kam
waren
die Geige.
Sie 7, 8 Jahre
ja,
alt?
Ja, 7.
War die Geige mehr Ihr Instrument als das Klavier?
Ja, damals schon. Damals war es die Nische. Da konnte ich mich abheben von den beiden Brüdern. Der eine hat gesungen, der andere ein toller Pianist. Das war die Nische. Und heute würde ich sagen, ich hätte besser bei Klavier bleiben sollen, weil ich liebe Klavier sehr.
Auf der anderen Seite, Sie waren bei der Geige ein extrem schwieriges Instrument, so gut, dass Sie knapp an einer Karriere als Profi-Geiger vorbeigeschrammt sind.
Ja. Aber da muss ich sagen, zum Glück vorbeigeschrammt. Wer hat denn schon mal das Glück mit 20 Jahren? Da hatte ich mich völlig verrannt. Ich dachte, ich werde jetzt Akademie Wien, ich werde der neue Paganini. Ne? Und da hatte Sachen vorbereitet, Paganini, 2 Capricci und so weiter. Und ich hatte dann das Glück, dass ein großer Geiger, Sandor Weck, der hatte in Düsseldorf einen Kurs gegeben und ich durfte ihm vorspielen.
Aha.
Und ich spielte ihm natürlich Paganini vor, das ist ja klar. Ja. Und ich dachte so, jetzt hallo. Und er hat nach einer halben Minute spätestens, hat er mir sanft die Geige so runtergenommen und sagte, nee, das wird alles nichts. Ne? Er hat dann auf schön Ungarisch gesagt, Solist kannst du nicht mehr werden, hast du zu spät angefangen. Okay. Und da war ich sowas von am Boden zerstört. Aber das war ein Geschenk. Ich hätte mich verrannt und ich hätte das gemacht und ich wäre unglücklich geworden. Ja.
Was kam dann an anderen Instrumenten im Laufe der Jahre noch dazu?
Ja, wegen der Mädels, die Gitarre. Ich meine, wenn du auf der Geige zurechtkommst, mit 10 Jahren 3 Akkorde, Gitarre und danach kannst du die ganze Rock'n'Roll-Literatur spielen.
Also dann von Dylan bis Cohn alles eingesetzt?
Das kam ja später,
so,
Dylan und Cohn. Wir reden von 1955. Ne? Da kam Celentano, da kam Elvis natürlich und sowas. Ne? Ja. Und so bis 1961. Die Gitarre war natürlich ideal. Und da war ich ein großer Alleinunterhalter.
Wobei, was Celentano angeht, also, weil Sie gesagt haben, Mitte 50er, ich glaube, dass der später kam.
57 kam das erste.
57, ja, so ja, früh. Ja. Und Sie hatten mal, glaube ich, ein Programm mit Adriano Celentano.
Ja, 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 ja. Klar, man und? Lässt die Jugend hochleben, ja, die eigene natürlich. Ne?
Ja. Können Sie mit dieser Art von Musik heute noch irgendwas anfangen oder ist das
ja, Kaufhausmusik? Ja, ja, die macht Spaß zu spielen. Das ist ja einfach so eine gute Laune-Musik. Das ist bis hin zu Paolo Conte, der jetzt ein bisschen bedeutungsschwerer ist und auch von den Kompositionen her anspruchsvoller natürlich. Aber nein, es ist, ich habe jetzt vor 2 Tagen bei uns zu Hause am Katharinenhof haben wir eine italienische Nacht gemacht mit den, ja, Frankfurter Musikern. Schön, wunderbar, prima.
Also Klavier, Geige plus Gitarre. Gibt's ja noch ein viertes Instrument, das erwähnenswert
wäre? Da kommen dann die Kleinigkeiten dazu, so Hawaii-Gitarre, Nasenflöte, Kazoo, was weiß ich, aber nichts Wichtiges.
Was ist eine Nasenflöte?
Nasenflöte, das ist so ein gebogenes Teil, das hält man sich an die Nase, aha, man bläst durch die Nase die Luft durch und die Stimmritze, die legt man an die Oberlippe an. Oh, und ja, das ist dann... Okay. Und da bin ich wirklich richtig sehr gut.
Wir wollten über den großen deutschen Komponisten Ludwig van Beethoven sprechen. Also ein Mann, der erstens im Dezember 250 Jahre alt werden würde und ein Komponist zweitens, mit dem Sie sich künstlerisch sehr intensiv beschäftigt haben. Sie haben ein Programm gemacht, Sie haben auch ein Buch über Beethoven, mhm, geschrieben. Was hat Sie an dieser Figur Ludwig van Beethoven so fasziniert?
Ich glaube, das war über das Klavier. Beethoven-Klaviersonaten haben mir immer schon als Kind, als kleines Kind schon gut gefallen und dann so ab 6 durfte ich meinem Bruder immer umblättern. Da kriegst du nochmal ein anderes Gefühl dafür. Dann habe ich das Violinkonzert gehört, das erste Mal, ich glaube mit 7 oder sowas, in einer Aufnahme von Wolfgang Schneiderhan oder mit Wolfgang Schneiderhan. Eine, wie ich nach wie vor finde, legendäre, ausgewogene Aufnahme. Das hat mich viel mehr angesprochen als Mozart. Mhm. Ich fand bei Beethoven, und ich finde das heute mehr denn je, diesen Konflikt zwischen Form und Inhalt.
Wie meinen Sie das?
Dass er irgendeine Idee im Kopf hatte und jetzt versucht hat, meistens mit aller Kraft, das jetzt in die richtige Form, aha, zu binden. Und das ist nicht leicht. Es gibt Komponisten, denen fiel das in den Schoß, wie Mozart da im Kopf komponiert, aha, dann hat das nur noch niederschreiben müssen. Und bei Beethoven ist das ein Gewühle, ein Gemach und Gedur. Das fasziniert mich sehr, ganz abgesehen von der Grandiosität seiner Ideen.
Das alles hat möglicherweise ein Stück weit auch mit der Persönlichkeitsstruktur von Ludwig van Beethoven zu tun, die ja nicht so ganz einfach und schlicht war, wie man bei Mozart immer gesagt hat. Van Beethoven, ein aufbrausender, emotionaler, schwieriger, sozial schwieriger Mensch.
Es werden alle, die an Hördefekten oder Krankheiten leiden, werden misstrauisch. Das kennt jeder Gehörgeschädigte oder jeder Taube, beziehungsweise die Umgebung. Also, dass er zusehends misstrauischer geworden ist, hat mit seinem Hörverlust zu tun, ganz sicher. Aufbrausend, naja gut, ne, das war er schon, er konnte sehr aufbrausend werden. Der Köchin hatte die Eier in den Rücken geschmissen, wenn da mal ein faules Ei dazwischen war. Einem Kellner im Schwan hat er mal, der hat ihm die Suppe gebracht und das war dem Beethoven nicht recht. Dann hat er einfach den Teller genommen und hat den dem Kellner einen Kopf geworfen und dann stand er da und leckte die Suppe von den Lippen, die ihm über den Kopf lief. Alle fingen an zu lachen und Beethoven hat auch gelacht, hat ihm dann ein großes Trinkgeld gegeben. Also solche Dinge machen ihn auch zu einer Comicfigur, einer wundervollen Comicfigur.
Ja, also dieser Hörverlust, klar, und für einen Komponist natürlich in hohem Maße grausiger, tragisch und grässlich. Dann ist er gestorben und dann hat man festgestellt, er hatte A, Leberzirrhose und er hatte fürchterliche Bleiwerte im Blut. Ja. Warum?
Weil man damals den Wein mit Blei, wie soll man sagen, klopffest, ne, müsste man ja eigentlich sagen, haltbar gemacht hat. Damals war, er hat so 15 Jahre lang 2 Flaschen Weiß, 1 Flasche Rotwein getrunken, täglich nur. Der Wein war damals maximal 8%, ne, sagen wir mal. Gell? Ja. Mehr haben die Winzer nicht hinbekommen. Und sie haben ihn mit Blei dann haltbar gemacht.
Aber 2 Liter 8%ig ist ja auch nicht schlecht, also ja, als Tagesration.
2 Liter Kölsch, ne? Ist also ja, 2 Liter Starkbier, okay. Das geht doch noch. Ne? So. Also man würde sich schwer tun zu sagen, er war richtiger Alkoholiker oder alkoholkrank. Das Blei war verheerend natürlich und lebenlang Darmentzündungen gehabt und. Es kam schon einiges zusammen an Krankheiten. Ja, zum Schluss hat er 15 Liter Flüssigkeit im Bauch gehabt, wurde ihm 2-mal abgezogen dann. Also auch nicht schön.
Nicht schön.
Nee.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, ist der Kabarettist Konrad Beikircher. Ein Mann, der vor etlichen Jahren schon mal bei uns war. Und ich erinnere mich an diese Sendung von damals insofern, als Sie erzählt haben von Ihrer Zeit als Gefängnispsychologe. Da waren Sie etliche Jahre unterwegs.
15, ja.
JVA Siegburg hauptsächlich.
Hauptsächlich, ja.
Und Sie haben damals einen Namen fallen lassen, Ulrike Meinhof.
Ich hatte mit meinem Kollegen Jarmer, das war in Ossendorf, der mich eingeführt hat in die Arbeit, den habe ich begleitet und mit dem habe ich dann auch Ulrike Meinhof, also ich hinten sitzend, ganz brav, kennenlernen können. Und das war schon beeindruckend, weil sie hat eine Aura der intensiven Gejagtheit vor sich hergetragen, wo du gemerkt hast, sie fühlt sich gejagt, aber sie kann nicht aufgeben, weil der Auftrag, den sie sich erteilt hat, weltwichtig ist. Das war ein derartig intensives Gefühl. Da habe ich schon begriffen, wie jemand, den man ernst nehmen muss, in so eine extreme Position kommt.
Eine gebrochene Frau auch, die in Köln-Ossendorf zumindest auch in relativ isolierten Lebensbedingungen war das so?
Ja. Vollkommen isoliert, völlig idiotisch. Die kam mit dem Hubschrauber dann an, im Innenhof gelandet, 50 Mann der Sicherungsgruppe Bonn stehen da drumherum und dann kommt so eine kleine Frau raus aus dem Hubschrauber mit Handfesseln, also Handschellen. Und die steht da drin, völlig verloren in diesem Pulk von Muskelprotzen. Also ich fand das widerlich.
Es gab einen anderen Mann, der spektakulär in Deutschland der 60er Jahre dann bekannt wurde mit den Morden, die er begangen hat, an Jungs, an Kindern, Jürgen Bartsch. Wie erinnern Sie sich an den?
Der hat mich sehr beeindruckt. Und zwar deshalb, weil er genau wusste, was er getan hat, weil er das versucht hat zu ergründen, weil er sich auf den Grund ging und sich für nicht lebenswert einstufte.
Der hatte Angst vor sich selbst?
Absolut.
Ja?
Absolut. Das war meine Güte. Und der Blick in die Abgründe mit so einer Offenheit, wie er sie im Gespräch geschildert hat, das haut dich um. Das ist unglaublich.
Na gut, er hat ja auch diese Jungs unter wirklich grausamen Umständen da in irgendeine Höhle gelockt und sie
und getötet und gegessen, die Nieren und was alles. Ja. Wo du dir schon einiges erklären kannst damit, dass sein Vater Metzger war, aber alles kannst du dir damit natürlich auch nicht erklären, das wird ja nicht jeder zum Serienmörder. Ne?
Auch eine zutiefst gebrochene Figur?
Ja. Aber eben eine, die sich der Schuld bewusst war. Das ist das Entscheidende. Und das hat den Jürgen Bartsch von all den Sexualtätern, die ich dann später auch kennengelernt habe, unterschieden. Ja. Weil das eigene Schuldbekenntnis, das findest du praktisch nie.
Bartsch hat sich dann kastrieren lassen und ist bei der Operation oder infolge der Operation gestorben. War das Zufall oder war das Absicht?
Da gab es Gerüchte damals bei uns im Knast, dass es da wohl eine Absprache gab zwischen dem Anästhesisten und Jürgen Bartsch, dass Jürgen Bartsch das angeblich wollte. Und so wie ich ihn kennengelernt habe, den Jürgen Bartsch, könnte ich mir genau das vorstellen. Und es waren alle zufrieden, Deckel drauf, Ruhe.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit Konrad Beikircher, ein Mann, der öffentlich bekannt geworden ist als Künstler, als Kabarettist in allererster Linie, der aber auch diese andere biografische Seite hat, weil er nämlich 15 Jahre als Gefängnispsychologe unterwegs war in Deutschland und der von daher einen sehr genauen Blick hat, vermute ich zumindest, auf das, was in diesem Bereich in Deutschland passiert.
Es ist ganz schwierig, weil es gibt immer noch keine Alternative, keine wirkliche zu Knast. Knast ist und bleibt aber eigentlich die Ultima Ratio. Es ist das letzte Mittel für eine Gesellschaft überhaupt. Menschen, die Gesellschaft gefährden vielleicht oder einfach nur stören, wegzusperren. Das ist immer eine Lösung, die keinen Ausweg, keinen Weg nach vorne hat. Und das ist grundsätzlich zu bemängeln an diesem System. Mir fällt aber auch nichts ein, womit man das ersetzen könnte.
Haben Sie denn festgestellt, während Ihrer Zeit in Gefängnissen, in Siegburg hauptsächlich, dass Leute auch als bessere Menschen aus dem Knast rausgekommen sind?
Habe ich schon erlebt. Bei Jugendlichen ja. Da kommt dann, was weiß ich, mit 25 die Freundin und es wird eine feste Bindung und es ist ein Kind da und plötzlich ist es gut. Also da gibt's schon viele Lebensläufe. Ich bin mit einigen von ehemaligen Mördern noch befreundet. Die haben alle Familien. Einer war Abteilungsleiter, ist ja im Ruhestand, Abteilungsleiter bei den Stadtwerken in Köln. Also, und das war ein Mörder, ne? Also da gibt's schon Hoffnung, das ist keine Frage. Die Hoffnung kommt über die normalen sozialen Prozesse.
Ja.
Heirat, Kinder kriegen, sowas. Ne?
Beruf, Arbeit,
ja.
Geld.
Ja, genau. Ne? So ganz, ganz schlicht, ganz einfach. Bei Erwachsenen habe ich das dann so nicht mehr erlebt. Das sind ja die, die diese Kurve nicht gefahren sind.
Das heißt, Sie kennen auch Leute, bei denen Resozialisierung dramatisch gescheitert ist?
Ja, natürlich. Ja. Oh ja, klar. Und dann einige Male im Suizid gelandet ist. Einer der heftigsten Sexualtäter aus meiner Betreuung als Jugendlicher, der war triebdeviant. Ich hatte ihn auch nach Landau geschickt zur Frau Dr. Laschet. Das war damals die Expertin für die chemische Kastration. Und die hat mich noch angerufen und sagt, das hat sie überhaupt noch nie erlebt. Er hat 40 Mal am Tag hat er sich befriedigt und war nur noch bei Ärzten und Lazaretten ganz furchtbar. Ja. Konnte das aber nicht bremsen. Und der hat, wie er dann entlassen wurde, gemerkt, so geht das nicht. Und dann ist er einmal rückfällig geworden, hat eine Frau vergewaltigt und hat dann in der Untersuchungshaft sich das Leben genommen. Das habe ich schon einige Male erlebt.
Ja. Es gibt ja aktuell auch ganz grässliche Missbrauchsfälle, wo Männer zum Teil die eigenen Kinder missbrauchen oder sie an andere Männer verkaufen. Halten Sie solche Menschen für therapierbar oder
Nein.
sollte man die einfach wegsperren?
Da gibt's nichts anderes. Es ist keine Möglichkeit. Du musst die wegsperren. Die gefährden unsere Kinder. Ich habe damals bei Professor Schorsch und Professor Sigusch, das waren damals die Sexualtherapie-Päpste, bei denen hatte ich, weil ich mit Jugendlichen da gearbeitet hat auf dem Sektor, habe ich mich oft getroffen. Und die haben dann Mitte der 70er Jahre aufgegeben und haben gesagt, nee, alle Forschungen gehen in die Richtung, da ist nichts zu machen. Ich war furchtbar wütend und enttäuscht, die lassen einen im Stich. Aber sie hatten recht. Es gibt noch keine Möglichkeit, vielleicht wenn die Genforschung weitergeht, dass man da dann da Möglichkeiten sieht. Aber im Moment geht's nicht anders. Das tut mir leid, dann muss man sie wegsperren.
Konrad Beikircher, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, kommt aus Südtirol. Von wo genau kommen
Sie da? Aus Bruneck. Ich bin in Bruneck im Bussertal geboren. Habe da die Volksschule gemacht. Danach kam ich nach Bozen. Habe da bei den Franziskanern die weiterführende Schule und Abitur gemacht. Und empfinde Bozen als meine eigentliche Heimat.
Bozen ist auch die schönere Stadt als Meran, wenn ich mir
ja,
diese
sicher.
Ganz persönliche Bemerkung erlauben
dann
darf.
Dann stehe ich ganz neben Ihnen, Herr Heim.
Eine offene, liberale, tolle Stadt.
Und eine Stadt, wo du merkst, hier begegnen sich zwei Kulturwelten und sie haben sich miteinander verschmolzen. Das ist schon toll.
Jetzt gibt es Bonn, also die Stadt, in der Sie seit mehr als 50 Jahren leben. Auch eine Frage, offene, liberale, freundliche Stadt?
Eine sehr brave Stadt, sehr ruhige Stadt. Da wirst du als Beamter schon geboren, das ist ja furchtbar. Aber Bonn hat eine heitere Umgebung.
Aha.
Das ist wirklich heiter, das ist anders als in Köln. Bonn hat das Siebengebirge, das ist eine schöne, beruhigende, angenehme Landscape, ne? Wie die Aquarellisten gerne sagen.
Also ich habe ja von diesem landsmännischen, also von diesem rheinländischen überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß nur, dass man zum Rheinland sowohl die Bonner als auch die Kölner dazu zählt. Aber vermutlich haben die miteinander genauso viel zu tun wie im Fußball Leverkusen und Köln.
Ja, also die Kölner fahren nicht nach Bonn. Die Bonner fahren nach Köln. Auch durchgehend und häufig. Das habe ich einmal erlebt. Wir haben die Matthäus-Passion gerettet, zusammen mit um die 60 Kölner reichen Leuten. Ich hatte das angestoßen, die Handschrift der Matthäus-Passion von Bach. Und dann haben wir zur Krönung, da sind direkt 70.000 zusammengekommen, das hat es gebraucht. Zur Krönung haben wir dann eine Ausstellung gemacht, eine Feierstunde in der Bundeskunsthalle in Bonn. Meine ist dabei einer von den Kölnern gekommen. Keine Sau.
Okay. Ansonsten dieses rheinländische oder diese rheinländische Mentalität, gibt es die A und B, wenn es sie gibt, kann man die beschreiben?
Es gibt sie. Es ist ein eigener Planet, es ist ein eigenes Universum. Auf eine Kurzformel gebracht möchte ich sagen, das Rheinland ist die einzige mediterrane Gegend deutscher Zunge. Sie sind anders als die Hessen, anders als alle umliegenden Bundesländer und natürlich schon ganz anders als der Schwab, gell? Das ist schon klar.
Worin bemisst sich das Mediterrane? An diesem leichten Singenden oder woran?
Nein, an der Mentalität, an der Nonchalance, an der Wurstigkeit, könnte man sagen, an der Unpünktlichkeit, an der Nicht-Zuverlässigkeit, an diesen ganzen Dingen. Ich liebe das. Wenn Ihnen ein Rheinländer sagt, ja, ich komme so um 5, dann meint er einen großen Bogen so um 5 Uhr herum. Das kann auch 7 sein. Ne? Das ist so wie in Neapel. Du kannst den Rheinländer mit nichts mehr erschrecken als mit Pünktlichkeit.
Es gab doch mal auch einen Bundeskanzler aus dem Rheinland, der sinngemäß gesagt hat, was geht mich mein blödes Geschwätz von gestern an? Sowas wäre, also weil Sie die Schwaben angesprochen haben, in Baden-Württemberg nicht so leicht vorstellbar.
Nicht so leicht vorstellbar. Nee, das hätte auch Theodor Heuss, obwohl der sehr locker war, nicht gesagt. Ja. Ja, das ist typisch rheinisch. Und ich meine damit schon dieses fast buddhistische in sich versunken sein, und zwar in der Gegenwart. Den Rheinländer interessiert keine Vergangenheit und keine Zukunft. Das ist im Triss egal, wie man im Rheinischen sagt. Jetzt muss es schön sein. Und damit es jetzt schön wird, da tut er viel dafür. Wie das morgen ist, auch mal gucken. Ne?
Eigentlich
es ist
ideal.
Keine Zielgerichte.
Eigentlich ideal für einen gelungenen Alltag,
ja,
oder?
Richtig, ja, ja. Der dauert immer nur einen Tag, aber der ist dafür schön.
Konrad Beikircher, unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute. Ein Mann, der mit Mitte 70 auf ein künstlerisch erfülltes Leben zurückgucken kann, wobei es Ihnen, glaube ich, sehr wichtig ist, dass Sie das Leben nicht in der Vergangenheitsform betrachten, weil wir vorhin beim Rheinländischen waren, sondern durchaus auch noch eine Zukunft wichtig ist. Oder wie sehen Sie gerade so Ihren momentanen Gemütszustand?
Ja, natürlich schon. Ich denke mehr an die Zukunft, je älter ich werde. Eigenartigerweise. Und jetzt mit Corona sowieso. Ne? Mhm. Da sind die Gedanken schon sehr in die Richtung, weil ansonsten habe ich dieses rheinische Lebensgefühl auch selber immer gehabt. Jetzt muss schön sein, Punkt. Aha. Und der Rest findet sich. Ich war nie ein planender Mensch und ich muss jetzt umlernen, muss mich umstrukturieren, muss planen.
Haben
da
Sie,
hilft mir meine Frau sehr.
Haben Sie, was Corona angeht, festgestellt, dass Sie vielleicht vorsichtiger geworden sind, als Sie es in früheren Jahren waren?
Bei mir ist immer diese Analogie mit dem bisschen Misstrauen. Ne? Hm. Ich bin sehr, sehr vertrauensselig bei Menschen und bin damit sowas von oft auf die Schnauze gefallen. Meine Frau sagt immer, Mensch, guck doch ein bisschen realistischer auf Menschen, dann passiert dir das nicht wieder. Jetzt mit Corona kommt mir das immer so vor. Und Abstand halten, ja, muss ich ja auch mental ein bisschen oder so. Corona erinnert mich an Lernprozess, den ich vielleicht schon ein bisschen früher hätte anfangen können. Andererseits, ob ich dann noch so kindlich nette, naive Einfälle hätte, wage ich zu bezweifeln.
Wer weiß es schon. Was dieses auf die Schnauze fallen angeht, meinen Sie das im Zwischenmenschlichen oder auch im Finanziellen beispielsweise?
Im Zwischenmenschlichen in erster Linie, im Finanziellen natürlich auch. Nicht? Also ich hatte mal ein Haus, wir haben mal ein Haus gekauft, 95 im Osten drüben und in Weimar.
Und, ein Steuersparmodell, das, vermute ich.
Ja, ja, natürlich. Klar. Genau deshalb ist uns empfohlen worden. Und dann haben wir das zum Glück dann verkauft wieder, weil das ging gar nicht, das kann ich nicht und meine Frau auch nicht. Und dann habe ich gedacht, so, also das kriegst du jetzt, das Geld. Da liefen zwar noch die Kredite, aber dann hast du das Geld schon mal, da kannst du jetzt auch gucken, wo du das anlegst und sowas. Ja. Ne? Und dann kommt das Geld und dann sagt die Sparkasse, schön, Dankeschön. Ne? Und hat das alles eingesagt. Sowas wusste ich zum Beispiel nicht. Ne? Wenn man ein Haus kauft oder verkauft, sollte man das wissen.
Wenn Sie auf Ihre künstlerische Vergangenheit gucken, gibt es Sachen, die Sie Stand heute komplett anders machen würden, oder war alles im Wesentlichen okay, so wie es gelaufen ist?
Ich würde vielleicht ein bisschen früher mich auf das Künstlerische stürzen und nicht 15 Jahre Psychologe.
Im Knast.
Das würde ich vielleicht ein bisschen abkürzen, ja. Aber ansonsten, nein, wunderbar. Also ich bin schon sehr zufrieden.
Gibt es irgendwas, was Sie sich künstlerisch vorgenommen haben, ein Projekt, das Sie in jedem Fall noch realisieren möchten?
Ich würde gerne diese Alltagsforschung gekoppelt mit Regionalforschung, also Regionalpsychologie, das würde ich gerne ein bisschen systematisieren, aber jetzt werde ich 75, das wird wohl nicht mehr, um zum Beispiel so ein bisschen herauszufinden, warum. Bach war in Sachsen, ist in Sachsen geboren, Händel ist in Sachsen geboren, Wagner. Woher diese Konzentration von großen Komponisten in diesem Raum? Es muss ja irgendwo, das können ja nicht nur genetische Zufälle sein. Okay. Sowas interessiert mich sehr. Ne? Oder was ist das Rheinische an Ludwig van Beethoven? Was ist das Devot-Rokoko-Höfische bei Mozart? Wie weit hat das auch seine Kunst so ein bisschen die Kreativität ein bisschen gedämpft und? Das fände ich witzige Fragen.
Also ein spannendes Projekt, und ich bin mir nach dem, was Sie uns heute erzählt haben, ziemlich sicher, dass Sie es angehen werden und dass Sie es hinkriegen werden.
Ich bin schon dabei. Danke, danke für das Kompliment. Yes, ja.
Ihnen alles Gute und danke, dass Sie da waren. Tschüss.
Tschüss.
Eins gehört.